Wir wollen noch zu Beginn miteinander beten und dann geht es an das erste Thema unserer Reihe, unserer kleinen Reihe. Es soll gehen um das Geheimnis der Gemeinde. Stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass für uns Gemeinde kein Fremdwort ist, dass wir das nicht nur irgendwie politisch oder soziologisch verstehen müssen, sondern dass wir wissen, das hat mit dir zu tun und mit dem, was du baust, was du schaffst in dieser Welt. Du rufst deine Gemeinde heraus und wir preisen dich, dass jeder von uns, die wir hier sind, dazugehören darf zu diesem wunderbaren Organismus. Herr, und so preisen wir dich, dass du uns auch durch dein Wort neu oder auch erstmalig Dinge aufschließen willst heute Abend, die die Gemeinde betreffen. Zeig uns, wie du die Gemeinde siehst. Zeig uns, was dir die Gemeinde bedeutet. Zeig uns, welche Ziele du hast mit deiner Gemeinde und schenk, dass sie auch unsere Ziele werden und unsere Sicht. Wir bitten dich, segne unser Zusammensein. Amen. Ja, dann wollen wir gleich zum Thema kommen. Ich lasse euch aber in der Zwischenzeit noch hier so einen kleinen Umdruck durch die Reihen gehen. Wenn man einen langen Tag hinter sich hat und dann abends nur zuhören soll, das ist sehr anstrengend, sehr ermüdend. Aber ich hoffe, es ist euch eine kleine Hilfe, wenn ihr das mitverfolgen könnt auf dem Umdruck. Und einiges werden wir auch anhand der Folie mitverfolgen können. Ja, wenn jeder hat, dann steigen wir ein. Ich weiß, dass wir nicht bei Null anfangen müssen. Viele von euch kennen Gemeinde schon lange, vielleicht länger als ich sogar. Und trotzdem ist es wichtig, wenn wir uns immer und immer wieder damit beschäftigen. Und ich hoffe wirklich, dass wir auch ein Stückchen weiter kommen dürfen. Also, gehen wir dem Umdruck entlang. Es geht um das Wesen der Gemeinde heute an diesem ersten Abend und wir beginnen mit römisch erstens der Begriff Gemeinde. Das griechische Wort Ekklesia meint wörtlich die Herausgerufenen. Das hat sich inzwischen herumgesprochen, das habt ihr alle schon gehört. Ekklesia sind zwei Worte. Ek ist eine Vorsilbe, heißt heraus. Klesia kommt von Kaleo rufen, die Herausgerufenen. Herausgerufen, woraus? Aus Sünde, Schuld, Verlorenheit, einem gottfernen Leben. Wohin gerufen? Zu ihm, zu Christus, dem Auferstandenen, zu dem Haupt der Gemeinde, hin zu den anderen, die auch herausgerufen sind. Denn wenn viele herausgerufen werden, um einen herum, der ruft, dann entsteht eine Versammlung, dann entsteht eine Ansammlung von Menschen und das ist die Gemeinde, die Schar der Herausgerufenen. Der Begriff Ekklesia hat zwei verschiedene Bedeutungen im Neuen Testament. Einmal wird er auf die weltweite oder universale Gemeinde angewandt oder dann auch auf die örtlich versammelte Gemeinde. Die weltweite Gemeinde umspannt alle Christen, die zwischen dem ersten Pfingsten in Jerusalem, damals Apostelgeschichte 2, und der noch in der Zukunft liegenden Entrückung auf allen Kontinenten in vielen Nationen gelebt haben oder noch leben werden, und diese alle bilden zusammen die weltweite oder universale Gemeinde. Ich habe mal da zwei Stellen angegeben, wo die Bibel von dieser weltweiten Gemeinde spricht. Die eine Stelle kennen wir alle, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt unser Herr, ich werde meine Gemeinde bauen. Natürlich hat er da nicht nur die Gemeinde in Jerusalem gemeint, oder Samaria, oder Rom, oder Korinth, oder Hünfeld, sondern er hat die weltweite Gemeinde gemeint. Seinen Leib, seine Heilskörperschaft, die Gemeinde. Oder in 1. Korinther 12, das ist das große Kapitel über die Gaben, wo der Apostel Paulus über den Leib und die Glieder spricht. Und das ist ein wunderbares Bild. Der Leib, der besteht aus vielen, vielen Zellen und Gliedern. Und so auch die Gemeinde, sie besteht aus vielen, vielen Menschen, die herausgerufen sind. Die wiedergeborenen Christen, könnten wir auch mit anderen Worten sagen. Schauen wir uns mal für ein paar Minuten an, wie die Gemeinde eingeordnet ist im Heilsplan Gottes. Wir haben zunächst die im Alten Testament die Schöpfung gehabt, den Sündenfall und die Sintflut und die Berufung Abrahams. Und dann irgendwann beginnt die grün schraffierte Zeit, nämlich im Alten Testament das Volk Israel entsteht, die historische Zeit des Gottesreiches hier auf dieser Erde. Man nennt das auch Theokratie, Gottesherrschaft. Gott herrschte durch einen Mann, den er sich erwählte. Zuerst war es Mose, später waren es Könige auf dieser Erde. Eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Das begann mit Mose und der Gesetzgebung am Sinai. Die Zeit des Volkes Israel, die ging bis zur Zerstreuung Israels, bis zur babylonischen Gefangenschaft. Und danach begann die Zeit der Nationen, weil Gott nicht mehr in dieser Weise wie zuvor sein Volk regierte, sondern das Volk wurde als Gericht in die Verbannung, in die Zerstreuung weggeführt, nach Babylon, beherrscht von den Medo-Persern, auch die Griechen und dann später das römische Weltreich. Ab dieser Zeit, ab Nebukadnezar, war Israel nie mehr ein souveräner Staat oder ein souveränes Volk, das nur von Gott regiert wurde, sondern es war unter der Herrschaft von Nationen. Das nennt die Bibel die Zeit der Nationen. Davon spricht der Prophet Daniel. Und in dieser Zeit der Nationen leben wir heute immer noch. Hier hinten irgendwo. Keiner weiß genau wo. Aber am Ende der Zeit der Nationen, und ihr seht, in der Mitte stand das Kreuz von Golgatha, die Heilstaten Gottes, die großen Taten Gottes, Kreuz und Auferstehung. Und seit dieser Zeit, genau gesagt seit Pfingsten, gibt es eine neue Heilskörperschaft hier auf dieser Erde, das ist die Gemeinde. In 1. Korinther 10, 32 werden drei Körperschaften genannt, mit denen Gott hier auf dieser Erde arbeitet. Israel, die Nationen und die Gemeinde. Diese drei Heilskörperschaften. Darunter kann man alles, unter diesen Hut kriegt man alles drunter. Ja? Israel und die Gemeinde und die Nationen. Diese drei. Und die Gemeinde seit Pfingsten bis zum Tag der Entrückung, bis der Herr die Gemeinde von der Erde wegrufen wird. Dann wird die Zeit der Trübsal beginnen, in der großen Trübsal. Und danach hat Gott noch Großes vor mit seinem Volk hier auf dieser Erde, das zukünftige Reich Gottes, das messianische Reich, das tausendjährige Reich, wie es auch genannt wird. Es beginnt nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Das alles finden wir hier in Daniel 9, ein ganz entscheidendes Kapitel der Prophetie im Alten Testament. Uns geht es also jetzt hier um diese Zeit der Gemeinde, aber es ist wichtig, dass wir sehen, wie das im großen Heilsplan Gottes eingeordnet ist. Das hat Gott einfach so beschlossen, souverän, das waren seine Gedanken, das hat er sich vorgenommen, schon vor Grundlegung der Welt, und das führt er jetzt aus in dieser Zeit. Wir sehen, die weltweite Gemeinde, die Herausgerufenen auf allen Kontinenten zu allen Zeiten, die wird Ekklesia genannt, Und genauso aber jetzt B, die örtlich versammelte Gemeinde. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich nenne es ganz bewusst nicht die Ortsgemeinde, damit es da keine Verwechslungen gibt. Es gibt nämlich eine Gruppe, die man eigentlich als Sekte bezeichnen muss, streng genommen, und das ist die Ortsgemeinde von Witness Lee in Stuttgart. Und diese Ortsgemeinde, die ist in ganz Deutschland unterwegs manchmal und tätig, auch hier in der Nähe machen sie manchmal Freizeiten und verteilen dann Traktate. Auch in Fulda habe ich schon ein Traktat in die Hand bekommen, oder über dich, Ella, ja, du hattest es, glaube ich, in Fulda bekommen, irgendjemand hat es mir in die Hand gegeben in Salzschlirf im Bibelkreis, und dann stellte sich raus, es war die Ortsgemeinde, die das verteilt hatte, und das ist eine Sekte. Es sind zwar im Blick auf das Heil, im Blick auf Christus, lehren sie ganz ähnlich wie wir, aber sie haben ein ganz, ganz verschobenes Verständnis von Gemeinde, und letztlich muss man vor ihnen warnen. Und darum spreche ich jetzt nicht von der Ortsgemeinde, obwohl ich es immer schade finde, wenn uns irgendeine Gruppe einen Begriff klaut, ja, und den beschlagnahmt, und wir dürfen ihn dann nicht mehr verwenden, damit es kein Missverständnis gibt. Aber wir müssen ja nicht Ortsgemeinde sagen, wir können auch die örtliche Gemeinde sagen oder die örtlich versammelte Gemeinde, damit der Unterschied klar ist, die weltweite Gemeinde und die Gemeinde am Ort. Diese örtliche, lokale Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Christen. Eigentlich ist das ein Unwort, ja, ein Unausdruck. Entweder man ist Christ oder nicht. Entweder man ist wiedergeboren oder nicht. Aber wiedergeborene Christen ist eigentlich eine Doppelung. Und trotzdem, weil es den Begriff Christ auch religionssoziologisch gibt bei uns. Man ist nicht Moslem, man ist nicht Hindu, man ist Christ, ja. Das heißt, man ist im sogenannten christlichen Abendland aufgewachsen. Darum müssen wir es deutlich machen. Wiedergeborene Christen, die zu einer bestimmten, klar definierten Gemeinde an einem Ort gehören. Zum Beispiel in einem Dorf, in einer Stadt oder in einem Stadtteil. Sie bilden auf diese Weise die örtliche Gemeinde. Das finden wir in der Bibel oft, zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Wird klar gesagt, die Gemeinde in Jerusalem. Das war nicht die Gemeinde in Antiochien oder in Philippi, das war die Gemeinde, die bestand aus denen, die in Jerusalem wohnten. Oder 1. Korinther 1, Vers 2 schreibt Paulus den Brief an die Gemeinde in Korinth. Und viele Briefe beginnen, indem sie die Christen anreden in einer Stadt. Oder die Gemeinde in einer Gegend, Apostelgeschichte 14, nämlich im galatischen Land, heutige Türkei. Aber ihr seht, da handelt es sich jetzt nicht um alle Christen zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten, sondern in einer Stadt, in einem bestimmten Gebiet. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Gehen wir mal hier nach Mühlfeld, wo wir uns gerade befinden. Und es gibt, dem Herrn sei Dank, auch eine Gemeinde hier in Mühlfeld. Wer gehört da dazu? Es gibt hier in Mühlfeld eine römisch-katholische Kirche. Und ich bin sicher, es gibt in dieser römisch-katholischen Kirche gibt es wiedergeborene Christen. Zwei davon kenne ich. Vielleicht sind es mehr, hoffentlich. Aber es gibt einige wiedergeborene Christen innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Es gibt eine evangelische Kirche, da gibt es hoffentlich auch Gläubige. Ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt persönlich, bin ja noch nicht so lange hier, aber meine Mutter kennt eine Frau hier in Mühlfeld, die gläubig ist und zur evangelischen Kirche gehört. Ich hoffe, es sind mehr, ja? Gott weiß, wie viele es sind. Gläubige, die zur Bibelgemeinde Nordrhön gehören, kenne ich auch ein paar. Dann gibt es Gläubige, die zur russlanddeutschen Gemeinde in Sagenzell gehören. Da kenne ich auch ein paar. Ich weiß nicht, wie viele das sind, ich war noch nie in der Versammlung, aber da gibt es auch Gläubige, und Sagenzell gehört jetzt einmal zu Hünfeld. Wir meinen die Kernstadt mit allen eingemeindeten Orten, ja? Vielleicht gibt es irgendwo noch Versammlungsstätten. Vielleicht versammeln sich Christen. Christen noch mehr. Es gibt auf jeden Fall noch Gläubige, die zu anderen Kreisen oder gar keiner Gemeinde gehören. Nehmen wir mal an, es gibt auch noch welche, die zu gar keiner Gemeinde gehören, örtlichen Gemeinde. Ja? Aber sie alle zusammen bilden die Gemeinde Gottes in Hünfeld, die Gemeinde Jesu Christi. Sie alle gehören zu der örtlichen Gemeinde in Hünfeld. Und diese örtliche Gemeinde versammelt sich aber an verschiedenen Stellen. Wir versammeln uns Mackenzeller Straße 12. Die Sagenzeller versammeln sich in ihrem Gebäude. Dann gibt es vielleicht noch andere Christen, vielleicht gibt es noch Hausbibelkreise oder was auch immer. Es gibt Christen in Hünfeld und die alle bilden die örtliche Gemeinde von Hünfeld, streng genommen. Und wir können aber auch durchaus sagen, dass wir eine örtlich versammelte Gemeinde sind, weil wir uns klar definieren, weil wir eine Gruppe sind, die sich bestimmten Ordnungen gegeben hat und so weiter. Wir sind eine örtlich versammelte Gemeinde hier in Hünfeld, die Bibelgemeinde Nordrhön. Und Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er kennt die Seinen. Er weiß genau, wer hier in Hünfeld unter den 15.000 Einwohnern oder wie viele es sind, wer zu ihm gehört, wer zu seinem Leib gehört, wer sein Leben empfangen hat. Er weiß es ganz genau. Aber er möchte, dass alle die, die zu seinem Leib gehören, die wiedergeboren sind, dass die sich auch in möglichst biblisch ausgerichteten Gemeinden versammeln und da verbindlich zugehören. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Nun, das eine noch dazu, alle Christen der örtlichen Gemeinde gehören zur weltweiten Gemeinde. Ist ja klar, man kann nicht zu einer örtlichen gehören, im wirklichen Sinne, ohne wiedergeboren zu sein, ohne zum Leib des Christus zu gehören. Aber nicht alle Christen der weltweiten Gemeinde gehören automatisch zu einer örtlichen Gemeinde, sondern nur die, die sich verbindlich anschließen. Man kann nicht sagen, ich lebe ja in Hünfeld, also gehöre ich automatisch zur römisch-katholischen Kirche. Oder ich gehöre automatisch zur Gemeinde in Sagenzell. Oder automatisch zur Bibelgemeinde Nordrhön. So geht das nicht. Man kann hier in Hünfeld wohnen und ist Glied der weltweiten Gemeinde, aber man muss sich, man sollte sich einer örtlichen Gemeinde anschließen. Was sind Voraussetzungen der Zugehörigkeit, wenn man sich einer neutestamentlichen Gemeinde anschließen will? Das ist natürlich die Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung ist der Teil, den wir tun. Wir kehren uns hin zu Gott. Wir nehmen Christus auf. Gott schenkt uns das neue Leben, die Wiedergeburt. Das ist unerlässliche Voraussetzung. Biblisch-neutestamentliche Gemeinde wird nur mit Wiedergeborenen gebaut. Und das sehen wir in der Schrift, das ist nicht nur irgendwie eine Erfindung von evangelikalen Gruppen, das können wir mit der Bibel belegen. Schaut, A, für Gemeindeglieder sind Bekehrung und Wiedergeburt eine Erfahrung der Vergangenheit. Paulus schreibt an die Thessalonicher, ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu Gott, von der Finsternis zum Licht und so weiter, wird bei anderen gesagt, ja. Ihr habt euch bekehrt. Die Bekehrung ist eine Erfahrung der Vergangenheit. Oder in Titus, ihr seid abgewaschen durch das Bad der Wiedergeburt. Das war Vergangenheit, das war schon geschehen. Dann B, für Gemeindeglieder gibt es immer ein Einst und ein Jetzt. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus den Korinthern, ihr wart einst Trunkenbolde und Hurer und Diebe und Lästerer und alles Mögliche. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Also einst und jetzt. Jetzt sind sie Heilige geworden. Genau das Gleiche schreibt Paulus im Kolosserbrief. Auch da ein Einst und ein Jetzt. Und das ist so schön, dass wir auch von einem Einst und ein Jetzt wissen in unserem Leben. C. Die Gemeindeglieder werden mit Namen beschrieben, die zeigen, dass sie bekehrt und wiedergeboren sind. Wenn wir mal durchs Neue Testament gehen, die Gemeindeglieder heißen Heilige, natürlich nicht im Sinne der römisch-katholischen Kirche, ja, oder der orthodoxen Kirche, sondern im Sinne des Neuen Testaments. Jeder, ein Heiliger, der Jesus Christus, dem Heiligen, gehört, Geheiligte, Jünger, Apostelgeschichte 9,1, Christen, zum ersten Mal in Antiochia, Kapitel 11, 26 der Apostelgeschichte, Brüder, der schönste Titel ist BR, nicht DR, Doktor, ja, sondern BR ist der schönste Titel, Bruder oder Schwester, Auserwählte, Geliebte in Kolosser 3, oder die Unsrigen, die zu uns gehören, so nennt Johannes sie in seinem ersten Brief. Also diese Namen sprechen eindeutig davon, es sind Wiedergeborene. Zur Gemeinde können nur Wiedergeborene gehören. Nicht Ungläubige, nicht Namenschristen. Das war nie in Gottes Plan, Gemeinde zu vermischen mit wirklich Gläubigen und Ungläubigen. Natürlich, das wissen wir alle, kann sich in die beste Gemeinde auf der Erde, kann sich ein Scheingläubiger hineinschleichen. Das kann eine Gemeinde gar nicht verhindern, weil wir nicht in die Herzen gucken können. Es kann sich in jede Gemeinde jemand hineinschleichen, der tut so, als sei er Christ, der singt so und betet so und wie er räuspert, wie er spuckt, hat er ihm alles abgeguckt, ja. Also man macht das einfach nach, was verlangt wird, und dann Menschen kann man täuschen, weil die nicht ins Herz gucken können. Aber Gott sieht es, Gott weiß den Unterschied. Es ist nämlich etwas anderes, ob da eine Gemeinde von Wiedergeborenen ist und da schleicht sich mal ein Ungläubiger hinein. Ich meine nicht in den Gottesdienst, sondern wirklich in die Gemeinde, ja? Lässt sich aufnehmen in die Gemeinde, lässt sich taufen oder was weiß ich, ja? Gehört richtig verbindlich zur Gemeinde. Das kann mal passieren. Aber schaut mal den Unterschied. Ob ein Toter unter vielen Lebenden ist oder ob ein Lebender unter vielen Toten ist. Das ist ein großer Unterschied, oder? D. In den Gemeindebriefen werden die Gemeindeglieder nie zur Bekehrung aufgerufen. Ist euch das schon mal aufgefallen? In den Lehrbriefen des Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus. Niemals werden die Gemeindeglieder zur Bekehrung aufgerufen. Die werden immer zur Heiligung ihres Lebens aufgerufen, wie auch. Ja, zur Reinigung, zum Ablegen des alten Menschen, aber nie zur Bekehrung. Und das zeigt, in den Gemeinden waren Gläubige, Wiedergeborene. E. In den neutestamentlichen Gemeinden haben sich Ungläubige nicht, Klammer auf, lange, Klammer zu Hause gefühlt. Die kamen da auch mal hin, aber entweder sie bekehrten sich oder sie gingen. In der ersten Gemeinde, da haben die sich nicht lange wohlgefühlt. Da wurde ihnen der Boden heiß unter den Füßen, ja. Es war und ist zu erwarten, dass auch Unbekehrte versuchen, sich der Gemeinde anzuschließen. Wir haben sogar ein Beispiel in Apostelgeschichte 8 mit Simon dem Zauberer, der ja auch getauft werden wollte und so weiter und die Gaben haben wollte. Und wenn Gemeindeglieder einen Lebenswandel führten wie die Ungläubigen, dann wurden sie ausgeschlossen. 1. Korinther 5, Vers 13. Lange haben es auf jeden Fall Scheinchristen nicht ausgehalten, der ersten Gemeinde. Wie steht es im Blick auf die Zugehörigkeit zu einer örtlichen Gemeinde mit der Glaubenstaufe? Ich will jetzt wirklich niemanden zu nahe treten, der vielleicht jetzt an diesem Punkt noch mit sich kämpft oder so. Ich muss es einfach sagen, wie es die Schrift nach meiner Erkenntnis lehrt. Zur Zeit des Neuen Testaments wurden die Christen sofort oder bald nach ihrem Gläubigwerden durch Untertauchen getauft. Da müssen wir nur einmal durch die Apostelgeschichte gehen, ja, dann fällt uns das auf. Richard Haferkamp in Belgien, der lässt die Gläubigen, wenn sie sich bekehrt haben, einfach die Apostelgeschichte lesen und sagt, bitte lest die Apostelgeschichte und sagt mir, was haben die Gläubigen als erstes getan, nachdem sie sich bekehrt hatten, nachdem sie errettet wurden. Und dann kommen die zurück und sagen, ganz klar, die haben sich taufen lassen. Finden wir wirklich überall in der Apostelgeschichte. Die Korinther waren auch getauft. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 1,13, schreibt er, dass er selber nur zwei getauft hat und dann haben die anderen getauft. Die Glaubenstaufe ist im Normalfall eine Voraussetzung zur Gemeindezugehörigkeit. Nur in begründeten Einzelfällen kann es hier eine Ausnahme von der Regel geben. Es gibt ja in dieser Welt fast keine Regel ohne Ausnahme, ja. Aber auf der anderen Seite ist auch schade, wenn es Regeln gibt, gute neutestamentliche Regeln, und wir müssen da zu viele Ausnahmen machen. Es wäre besser, wir würden alle erkennen, wie das der Herr gedacht hat, dass die Taufe einfach ein Zeugnis ist vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass man Christus gehört, dass man sein Leben empfangen hat, dass man mit ihm lebt, dass man ihm gehört. D. Die Säuglingstaufe als Bedingung zur Mitgliedschaft wie in den großen Kirchen ist von der Schrift her natürlich nicht haltbar, weil wir gar keine Säuglingstaufe im Neuen Testament finden. Das ist sicher, das ist hundertprozentig. Dafür habe ich das Neue Testament schon viel zu oft gelesen und ich habe keine Säuglingstaufe gefunden im Neuen Testament. Es wurde nie jemand zur Taufe getragen, sondern die Leute gingen immer selber zur Taufe, ja. Es sei denn, er sei krank gewesen oder schon ganz alt, aber sonst gingen sie selbst zur Taufe. D. Warum ist es so wichtig, verbindlich zu einer örtlich versammelten Gemeinde zu gehören? Ich höre immer wieder Aussagen wie diese. Ich gehöre ja zur universalen Gemeinde, zum Leib des Christus, das genügt. Oder ich gehe ja in einen Hausbibelkreis, dort fühle ich mich so wohl. Oder die Gemeinden sind mir alle zu verweltlicht. Ich lese meine Bibel, bete und höre den Evangeliumsrundfunk. Mehr brauche ich nicht. Wirklich, solche Sätze kann man leider immer wieder hören. Nun, ich muss sagen, zur Zeit des Neuen Testaments bekehrten sich die Menschen nicht nur zu Gott, sondern immer auch in eine örtliche Gemeinde hinein. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel greifbar. Da wollen wir an der Stelle ein paar Stellen miteinander lesen. Apostelgeschichte 2,41. Dankeschön für das Licht. Apostelgeschichte 2,41. Da erfahren wir, was nach der Pfingstpredigt des Petrus geschah. Petrus hat gepredigt vom Kreuz und Auferstehung. Und das drang den Zuhörern durchs Herz. Vorher hatten sie Feuerzungen gesehen, die drangen ihnen nicht durchs Herz. Die Predigt, das Wort vom Kreuz, das dringt durchs Herz. Das bringt Menschen zur Buße und zum Glauben. Also, da drang sie ihnen durchs Herz. Sie fragen, was sollen wir tun? Vers 38, Kapitel 2. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann fügt Petrus noch hinzu, Vers 41 oder 40 am Ende, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und dann die Reaktion. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wozu? Zur Gemeinde. 3000 Seelen. Ihr kennt ja den schönen Satz, ja, ich habe ihn schon ein paar Mal gesagt. Früher, damals, eine Predigt und 3000 haben sich bekehrt. Heute 3000 Predigten, bis sich einer bekehrt. So ungefähr hat sich die Sache verändert zwischen Urgemeinde und Endzeitgemeinde. Aber hier 3000 nahmen sein Wort auf, ließen sich taufen, wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und da sehen wir einen Zusammenhang, ja? Sie nahmen sein Wort auf, das Wort des Petrus, ließen sich taufen und wurden hinzugetan. Darum gibt es viele Gemeinden auf dieser Erde, biblisch ausgerichtete Gemeinden, die sagen, ohne Taufe kann niemand zur Gemeinde gehören, weil es hier steht in dieser Reihenfolge: Sie nahmen sein Wort auf, sie ließen sich taufen und wurden hinzugetan zur Gemeinde. Manche Brüder sagen: Moment, als das hier geschah, da gab es ja noch keine örtlichen Gemeinden, sondern in diesem Moment war die weltweite Gemeinde und die örtliche Gemeinde in Jerusalem identisch, deckungsgleich. Es gab ja sonst noch keine Christen. Hier begann es ja gerade erst, ja? Hier wurde der Zirkel eingestochen. Ja, es geht um die Reihenfolge. Sonst hätte Petrus auch, oder Lukas vielmehr, schreiben können: Die nun sein Wort aufnahmen, wurden hinzugetan zur Gemeinde. Aber hier ist noch von der Taufe die Rede. Die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugetan. Und darum ist das für viele, viele Gemeinden wichtig. Und sie sagen, der normale Weg ist, dass sich jemand bekehrt, dass Christus in sein Leben kommt, dass er sich taufen lässt und zur Gemeinde hinzugetan wird. Die Baptistengemeinden würden sagen, durch die Taufe wird er hinzugetan. Wir würden das ein bisschen auseinanderhalten und sagen, nein, er wird nicht unbedingt durch die Taufe hinzugetan, sondern wir nehmen ihn dann danach auf in die Gemeinde. Gehen wir noch ein Stück weiter in der Apostelgeschichte zu Kapitel 5, Vers 13. Da habe ich heute etwas Interessantes entdeckt. Apostelgeschichte 5, Vers 13. Lesen wir Vers 12 noch mit. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Und dann kommt ein Satz: Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Von den übrigen wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Dieses Wort habe ich mal ein bisschen näher untersucht heute. Kapitel 5, Vers 13. Da steht ein Wort, das heißt Kolaomai im Griechischen, und im sprachlichen Schlüssel von Rienecker auf Seite 260 steht: Sich anschließen meint, ist ein Unterschied zu einem flüchtigen Besuch. Es ist ein wirkliches sich anschließen, nicht nur mal zu Besuch kommen und wieder gehen, sondern ein sich anschließen. Er macht also da, das Wort macht einen Unterschied zu einem Besuch, zu einem sporadischen Besuch genauso wie zu einem regelmäßigen Besuch. Also auch jemand, der ab und zu mal eine Gemeinde besucht oder sogar regelmäßig, ist noch nicht ein wirklich verbindliches Glied dieser Gemeinde, und das müssen wir unterscheiden. Hier heißt es: Von denen wagte sich keiner, ihnen anzuschließen, aber die anderen, die zur Gemeinde gehören, die hatten sich angeschlossen, fest und verbindlich. Nochmal in der Apostelgeschichte eine Stelle, Kapitel 9, Vers 26. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Da haben wir das Wort nochmal. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, nämlich Saulus, nach seiner Bekehrung, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Also, auch Paulus, als er nach Jerusalem kam, er versuchte sofort, sich den Jüngern anzuschließen, sich der Gemeinde anzuschließen. Und das gebrauchen wir ja auch, das sagen wir ja auch. Man schließt sich irgendwo an. Noch eine Stelle habe ich da genannt, 1. Korinther 6, Vers 16. Dasselbe Wort kommt da nochmal vor, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16, und wird in einem ganz negativen Zusammenhang gebraucht, aber der macht uns etwas deutlich. Da spricht Paulus von dem Einfleischsein mit einer Hure. Und er will den Korinthern damit etwas deutlich machen, die da kein Problem sahen, wenn gläubige Männer zu einer Hure gingen. Und er sagt, wer aber der Hure anhängt, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Da, wo anhängt, steht in unserer Übersetzung, da steht dasselbe Wort, von dem wir die ganze Zeit hier sprechen, auch von Kolaomai. Also wer sich einer Hure anschließt, wer eine Verbindung eingeht mit einer Hure, wer mit einer Hure diese enge sexuelle Verbindung eingeht, der wird ein Fleisch mit ihr. Und das zeigt, was anschließen meint. Anschließen bedeutet, man vereinigt sich mit einer Gruppe. Man vereinigt sich mit der Gemeinde, wo man sich anschließt. Man wird Teil davon. Man wird Glied in einer Kette. Das heißt anschließen. Und darum geht es. Das machten die ersten Christen. Die wurden hinzugetan oder schlossen sich an eine örtlich versammelte Gemeinde. Noch eine Frage zu diesem Bereich. Warum ist es so wichtig, verbindlich zu einer örtlich versammelten Gemeinde zu gehören? Wir sehen im Neuen Testament, die Gemeinde Jesu Christi ist Gottes großer Schutzbereich. Nämlich, die Gemeinde schützt vor Satan und seiner Verführung. 1. Korinther 5. Die Gemeinde schützt vor der Anziehungskraft eines rein weltlichen Lebens. 2. Timotheus 4,10, der Demas, der angezogen worden war und wieder die Welt lieb gewonnen hatte. Die Gemeinde schützt vor der Lauheit und Schwachheit unseres eigenen Wesens. Hebräer 10. Da heißt es, dass wir nicht die Zusammenkünfte verlassen sollen, sondern uns gegenseitig ermuntern, je mehr der Tag kommt, der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist nicht von ungefähr, dass man sich gegenseitig ermuntern soll, nicht von den Zusammenkünften der Gemeinde wegzubleiben. Die Gemeinde schützt vor falscher Lehre. Natürlich Voraussetzung, dass in der Gemeinde selbst klar biblisch gelehrt wird. Die Gemeinde schützt vor einem bloßen Schein- und Namenschristentum, wie es in dieser Welt ganz weit verbreitet ist. Und dann sehen wir, also die Gemeinde ist Jesu, die Gemeinde ist Gottes großer Schutzbereich. Zweitens, Gläubige sind zur Gemeinschaft berufen. Das finden wir überall in der Bibel, im Neuen Testament. Gläubige sind zur Gemeinschaft berufen. Und Gemeinschaft ist natürlich mehr als nur nebeneinander auf einem Stuhl sitzen oder auf einer Bank, sondern die Gemeinde will eine Gemeinschaft bieten, die ein herzliches Anteil geben und Anteil nehmen ist, immer in der Reihenfolge. Das ist doch lieb von unserem Mike. Jetzt werdet ihr angeblasen. So, jetzt kommt Bewegung in die Gemeinde. Und in die Gardinen. Gut. Also, Gemeinschaft. Aber verbindliche Gemeinschaft setzt immer Grenzen voraus. Eine verbindliche Gemeinschaft kann es nur in einer Gruppe geben, die klar definiert ist. Drittens, in der Gemeinde und zwischen den Gemeinden soll gegenseitige Hilfeleistung, Fürsorge und Ermutigung geschehen. Das freut mich immer so, wenn ich das höre und sehe und miterlebe, wenn gegenseitig sich geholfen wird, Essen gebracht wird, Kinder betreut werden, bei Umzügen geholfen wird und was dergleichen noch mehr ist. Ja, da gibt es so viele Gelegenheiten, dass sich Geschwister untereinander helfen können. Die Gaben des Geistes sind zur Ausübung in der Gemeinde bestimmt. Denn man kann schlecht zu Hause in seinem Zimmer sitzen und dort seine Geistesgaben ausüben. Ja, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die müssen in der Gemeinde überwiegend entfaltet werden. Wenn ich die Gabe der Barmherzigkeit habe, dann muss ich unter Menschen. Wenn ich die Gabe der Evangelisation habe, dann muss ich unter Menschen oder der Lehre oder des Dienstes. Dann muss ich unter Menschen und dort können diese Gaben eingesetzt werden. Fünftens, in der Gemeinde sollen die Christen zum Dienst zugerüstet werden. Das soll geschehen nach Epheser 4, 11 bis 12. Das wollen wir jetzt nicht betrachten, das kommt morgen Abend noch. Wie das geschehen soll, dass möglichst viele mit hineingenommen werden in den Dienst. Sechstens, eine regelmäßige Zusammenkunft, wie wir sie im Neuen Testament finden, setzt auch eine verbindliche Zugehörigkeit voraus. Denn die Christen kamen nach Paulus an einem Ort zusammen, so nennt er das in 1. Korinther 14. An einem Ort. Die hatten einen Versammlungsraum, eine Versammlungsstätte. Die kamen immer am selben Ort zusammen. Oder zu regelmäßigen Zeiten. Wieder die Hebräerstelle, die wir eben schon hatten. Hebräer 10, 23 bis 25. Oder in Apostelgeschichte 2, 42 heißt, sie blieben beständig oder sie hielten an in der Lehre, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, im Gebet. Da war eine Beständigkeit, eine Regelmäßigkeit drin und das setzt voraus, dass man an einen Ort hat, wo man zusammenkommt und auch bestimmte feste Zeiten. Und es gab eine klare Trennungslinie zwischen drinnen und draußen. Paulus verwendet genau diese Worte drinnen und draußen in 1. Korinther 5, Vers 13. Es gibt ein Drinnen in der Gemeinde und es gibt ein Draußen. Also ist eine klare Grenze, eine klare Linie gezogen. Zwei Bilder will ich noch nennen, die das auch deutlich machen, dass Christen die Gemeinde brauchen. Das Bild der Herde, die dem einzelnen Schaf Schutz und Geborgenheit bietet. Ein einzelnes Schaf verläuft sich schnell, kommt in die Dornen, fällt den Abhang runter, fällt in ein Loch oder wird vom Wolf gerissen oder einem anderen Raubtier. Aber in der Herde sind die Schafe sicher und geschützt. Da ist der Hirte und in wirklichen vierbeinigen Herden gibt's da meistens auch noch Hunde. Hoffentlich nicht im übertragenen Sinn. Das Holzfeuer ist ein anderes Bild. Mehrere Scheite brennen lang und hell, während ein einzelner bald erlischt. Und so haben es schon ungezählte Christen erlebt, die sind aus irgendwelchen Gründen von einer Gemeinde weggekommen oder an einen Ort gezogen, wo es keine gab, oder sie haben sich nicht drum bemüht, dort bald eine kennenzulernen, und dann ist ihr Glaubensfeuer sehr schnell erloschen. Sie haben nicht gleich das Heil verloren deswegen, ja, das ist ja unsere feste Überzeugung, dass man das Heil nicht verlieren kann, wahrhaft wiedergeborene Christen, aber man kann sein Glaubensfeuer verlieren. Die Glaubensflamme, die kann manchmal bis zu einem Docht nur noch runterglühen, ja, und kein helles Feuer mehr unter Umständen. Und das wäre nicht im Sinne unseres Herrn. Nun haben wir einen ganz großen Punkt geschafft und der zweite und dritte, die noch folgen, die gehen kürzer. Nämlich, wir wollen uns noch anschauen ein paar schöne Illustrationen für die Gemeinde. Wir haben jetzt in einem ersten Teil gesehen, die Gemeinde, ihre Einordnung im Heilsplan Gottes, dass sie nicht gleich ist mit dem Volk Israel, sondern jetzt in dieser Heilszeit herausgerufen wird aus allen Nationen und Israel und zusammen zu einem Leib geformt wird. Wir haben gesehen, sie besteht aus der weltweiten Gemeinde und diese weltweite versammelt sich an örtlichen Stellen hier auf dieser Erde. Kommen wir zu einigen Illustrationen. Es gibt wohl im Neuen Testament 10 Bilder für die Gemeinde. Wir wollen sie einfach nur im Überblick anschauen. Ihr habt sie auch auf eurem Umdruck. 10 Bilder für die Gemeinde. Und wir könnten uns bei jedem dieser Bilder jetzt lange aufhalten. Die haben alle eine Bedeutung, wie ihr hier seht. Zum Beispiel, die Gemeinde ist ein Leib. Dieses Bild spricht von Harmonie und Abhängigkeit untereinander. Wenn ihr an euren Körper denkt, Ein gesunder Körper, da funktioniert alles harmonisch. Da ist alles in der Ordnung, wie es Gott haben wollte. Ein kranker Körper, da funktioniert einiges nicht. Oder da gibt es sogar Zellen, die sich selbstständig machen, ja, und wuchern und so weiter. Und ein gesunder Körper, in dem ist Harmonie und die Glieder sind abhängig voneinander. Das Auge braucht die Hand und der Fuß braucht das Ohr und so weiter, um alles zusammen in wunderbarer Harmonie funktionieren zu lassen. Dann ist die Gemeinde ein Gebäude. Das spricht davon, dass da ein planvoller Entwurf war und ein Bau entsteht nach Plan. Die Gemeinde ist kein Zufallsprodukt, sondern da ist ein Bauherr, ein genialer Bauherr, der hat sich einen Plan entworfen und er führt diesen Bau aus. Diese Aufzählung habe ich entnommen von einem sehr, sehr guten Lehrvortrag von Pete Fleming. Ihr kriegt den nachher noch ausgeliefert. Drittens, die Gemeinde wird verglichen mit einem bebauten Feld, um Wachstum und Fruchtbarkeit darzustellen. Ein Feld. Wir sind Gottes Ackerfeld, schreibt Paulus 1. Korinther 3, Vers 9. Und er spricht von Wachstum und von Fruchtbarkeit. Das möchte Gott in seiner Gemeinde wirken. Dann, die Gemeinde ist auch ein Tempel. Das spricht von Heiligkeit und Hingabe. In einem Tempel, da dienten Menschen, die sich für Gott abgesondert hatten und die wirklich hingegeben waren an den Willen Gottes und an seine Pläne. Heiligkeit und Hingabe. Es wäre wirklich schön, wenn auch das in unseren Reihen und in unserem Leben so verwirklicht sein könnte, wie wir es hier finden in diesen Illustrationen. Fünftens, die Gemeinde ist eine reine Jungfrau. Das spricht von Entschlossenheit, nämlich Entschlossenheit zur Treue, auf den einen Bräutigam zu warten und von einer Erwartungshaltung, das ist Vorfreude auf die Hochzeit. Und davon soll die Gemeinde des Herrn Jesus geprägt sein. Und das ist so schön, wenn man Christen kennenlernt, die wirklich in der Naherwartung leben, denen das wichtig ist, der Herr wird kommen zur Entrückung der Gemeinde. Hoffentlich ist uns der Gedanke an die Entrückung nicht entrückt in all dem Trubel, in dem wir oft leben. Ich auch. Da müssen wir den Herrn wirklich bitten, dass er das in uns wach hält, dass wir in dieser Entschlossenheit und Erwartungshaltung leben dürfen. Sechstens, die Gemeinde ist eine Herde. Das spricht von Einheit und auch Treue zum Hirten. Aber besonders von Einheit, eine Herde, wird betont im Neuen Testament. Die Gemeinde ist ein Haus, das spricht von Vollständigkeit und auch von Ordnung in 1. Timotheus 3, 15. Wir können die Stellen jetzt nicht alle lesen. Ihr könnt sie selbst nachlesen, wenn ihr wollt. Achtens, ein Leuchter, das spricht natürlich ganz eindeutig von Zeugnis. Die Gemeinde als Ganzes und auch eine örtliche Gemeinde, die ist dazu da, um Licht hineinzutragen in diese dunkle Welt. Neuntens, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, um die Stärke und ihre Aufgabe aufzuzeigen. Das ist unsere Stärke. Wir sind ein Pfeiler. Wir bauen auf die Wahrheit. Wir gründen uns auf die Wahrheit Gottes und damit haben wir auch eine Aufgabe, diese Wahrheit hochzuhalten in dieser Welt, auch wenn alle um uns herum andere Dinge für wahr halten und glauben und verkündigen, können wir festhalten an der Wahrheit der Bibel. Und zehntens, die Gemeinde ist eine Familie, um die Zusammengehörigkeit und Wärme zu demonstrieren, gebraucht der Herr dieses Bild. Das sehen wir besonders schön in Apostelgeschichte 2 und 4, wie die Gemeinde wie eine Familie zusammenkam und lebte in Jerusalem. 10 Bilder nach Pete Fleming, die davon sprechen, dass alle diese Begriffe, diese Bilder, die hier gebraucht werden, Illustrationen, eine geistliche Wahrheit verdeutlichen.
Man könnte es auch anders ausdrücken, das habt ihr jetzt nicht auf dem Umdruck, das ist eine andere Folie aus dem Buch von Schaefer und Walford.
7 Bilder, die in besonderer Weise die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ausdrücken. Das finde ich so schön. Das Neue Testament spricht davon, Christus ist der Hirte. Die Gemeinde ist die Herde. Eine engere Beziehung gibt es nicht als zwischen Hirte und Herde. Christus ist der Weinstock. Die Gemeinde, die Reben. Wir sind die Reben. Christus der Eckstein. Wir als Gemeinde, die Steine. Christus der hohe Priester. Wir als Gemeindeglieder, Priester. Königliches Priestertum. Werden wir morgen noch drüber sprechen. Christus das Haupt, die Gemeinde der Leib. Christus der letzte Adam, wird er genannt im Korintherbrief. Die Gemeinde, die neue Schöpfung. Der erste Adam im Paradies ist gefallen. Daraus kam die gefallene Schöpfung, zu der wir alle gehörten. Christus, der letzte Adam, der Auferstandene, der die neue Schöpfung hervorgebracht hat, zu der wir jetzt auch gehören. Und 7. Der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Das vielleicht innigste und tiefste Bild. Wo gibt es noch eine tiefere Beziehung als zwischen Bräutigam und Braut und die mehr von Freude und von Hoffnung und Erwartung geprägt ist, als wie bei Bräutigam und Braut. Sehr schöne Bilder nach Schaefer und Walford von Dallas Theological Seminary haben die beiden gelehrt. Die zeigen diese Bilder, diese 7, dass da immer eine Entsprechung ist. Christus und die Gemeinde, ganz eng miteinander verbunden. Alle diese Bilder, die wir jetzt gesehen haben, treffen sowohl auf die weltweite Gemeinde zu, als auch auf die örtliche. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Die weltweite Gemeinde ist ein Leib, aber wenn wir hier zusammenkommen, stellen wir auch diesen weltweiten Leib in Miniaturform dar. Die weltweite Gemeinde wird nie an einem Ort zusammenkommen. Das wird nie passieren, dass alle Christen auf dieser Erde zusammenkommen und dann wären es ja immer noch nicht alle, die zum Leib gehören, denn die verstorbenen Christen können nicht dabei sein, die noch leben werden in Zukunft, können nicht dabei sein. Aber selbst wenn alle Christen der Welt zusammenkämen, dann wäre das immer noch nicht die weltweite Gemeinde. Aber eine örtliche Gemeinde stellt genauso den Leib dar und deswegen brechen wir das Brot, weil dieses Brot, das wir brechen, das stellt auch den Leib dar, den einen Leib. Die weltweite Gemeinde ist eine Herde, wo Christus der Hirte ist, aber die örtliche Gemeinde hier in Hünfeld ist auch eine Herde, eine kleine, eine viel, viel kleinere, aber es ist eine Herde. Und sie braucht auch den Erzhirten, Jesus Christus, und sie braucht Unterhirten, Hirtenjungen, so wie Mike und mich und noch ein paar, ja, Hirtenbuben braucht die Gemeinde. Und dann, die weltweite Gemeinde ist ein Leuchter, und so könnten wir jetzt alle Bilder durchgehen, und die örtliche Gemeinde soll auch ein Leuchter sein. Seht ihr, da ist eine Entsprechung, da ist der Leib des Christus weltweit und genauso soll eine örtliche Gemeinde sein. Eine örtliche Gemeinde soll die gleichen Wahrheiten und Wirklichkeiten darstellen, hier in Hünfeld und Umgebung, die wir in der ganz großen weltweiten Gemeinde finden. Kommen wir noch zu dem letzten Punkt. Ein Vergleich. Gemeinde, Kirche und dann schließen wir gleich. Wenn wir das jetzt alles gesehen haben, dann müssen wir unschwer erkennen, dass Gemeinde nicht dasselbe ist wie Kirche. Wie eine Kirchengemeinde. Ich will das nochmal zusammenfassen mit einer Folie von Dr. Mauerhofer zeigen, Armin Mauerhofer. Er stellt es so gegenüber. Eine Gemeinde hat als Grundlage das Wort Gottes. eine Kirchengemeinde hat meistens die Grundlage von der Bibel, aber durch die Brille von pluralistischen theologischen Überzeugungen gesehen, interpretiert. Die meisten Kirchengemeinden, die meisten. Die Gemeinde der Gläubigen besteht aus Wiedergeborenen. In der Kirche besteht die Gemeinde aus allen Getauften. Da kann sein, das sind 3.425 Getaufte, aber unter Umständen ist kein einziger Wiedergeborener dabei. So etwas gibt es, fürchte ich. Oder wenn 20 Wiedergeborene dabei sind, sind sie mit 3.405 Nicht-Wiedergeborenen zusammen in einer Gemeinde. Das ist nicht nach Gottes Willen. Bibeltreue Verkündigung führt zur Bekehrung und Wachstum der Hörer. Verkündigung, die zur Bekehrung führen will, wird weitgehend abgelehnt in den Kirchen. Das hat Gründe, das hängt mit bestimmten theologischen Vorprägungen zusammen, vor allen Dingen mit Karl Barth. Aber wo wird in den Kirchen noch wirklich Bekehrung gepredigt? Ganz, ganz selten nur noch. Allgemeines Priestertum, jeder Gläubige dient mit seinen Gaben. Die Kirche ist weithin eine Pfarrerkirche oder Priesterkirche, ein Einmannladen, zumindest was die Gottesdienste angehen. Da ist der Pfarrer und der Organist und das war es dann meistens. Wird von Ältesten geleitet, eine biblische Gemeinde, die hohe Kriterien erfüllen müssen? Oft sitzen im Kirchenvorstand keine Wiedergeborenen, nicht mal einer. Und der Pfarrer unter Umständen gehört auch nicht dazu. Die Gläubigen bilden eine Einheit im Heiligen Geist. Die Kirche kennt keine Einheit, da sowohl Gläubige als auch Ungläubige zu ihr gehören. Das kann niemals eine Einheit sein im biblischen Sinn. Kann es in keiner Kirchengemeinde geben, in unserem ganzen Land nicht, weil es gibt keine Kirchengemeinde, wo nur Wiedergeborene sind. Und da kann keine Einheit sein, schon per Definition nicht. Gemeindezucht wird geübt in einer Gemeinde, die biblische Grundsätze ernst nimmt. Die Kirche kennt keine Gemeindezucht. Man kann wirklich unter Umständen in allen Sünden leben, leider manchmal sogar auch die Amtsträger und man will ja keinen Kirchensteuerzahler verlieren. Ich sage das mit traurigem Herzen, weil ich habe auch einmal zu einer Kirche gehört und ich bin nicht leichtfertig da ausgetreten, aber ich hatte keine andere Wahl. Das einfach nochmal als Gegenüberstellung, wenn wir das Bild von Gemeinde sehen im Neuen Testament, wie Gott sie gedacht hat, das ist nicht dasselbe wie eine Kirchengemeinde. Ganz gleich, ob es eine römisch-katholische oder eine evangelische ist. Vielleicht nur ganz kurz, wenn jemand fragt unter euch oder wenn euch jemand fragt, welcher Gemeinde soll ich mich anschließen? Es wäre sinnlos, eine vollkommene Gemeinde suchen zu wollen. Alle Gemeinden werden außerhalb des Himmels gebaut, darum können sie nicht ohne Mängel sein. Deshalb sollten wir nicht von einer Gemeinde zur anderen hüpfen wie Schmetterlinge von Blüte zu Blüte, sondern einfach beten, dass uns der Herr den Platz zeigt. Aber es gibt einige Punkte, auf die wir achten sollten, nämlich erstens schaue nicht zuerst auf Äußerlichkeiten wie auf große und schöne Räume, große Orgel oder hochtheologisches Wissen des Predigers, sondern zweitens beobachte das innere Leben der Gemeinde und stell dir dabei folgende Fragen. Wird das Wort Gottes bibeltreu verkündigt und gelebt? Wird Nachdruck darauf gelegt, Jesus Christus in einer persönlichen Entscheidung als Herrn und Retter anzunehmen? Besitzt die Gemeinde Ziele? Wenn ja, welche? Dürfen wir uns auch ruhig mal fragen als Geschwister dieser Gemeinde. Gibt es Gebetskreise? Ist es eine betende Gemeinde? Gibt es eine gute Kinder- und Jugendarbeit? Wird Evangelisation klein oder groß geschrieben? Hat die Gemeinde eine Sicht für die Weltmission? Hat jedes Gemeindeglied die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten? Das wären Fragen, die mir persönlich wichtig wären, wenn ich nach einer Gemeinde Ausschau halten wollte. Ich komme zum Schluss und möchte gerne mit einem wunderbaren Bild schließen, nämlich mit dem, was wir
im Neuen Testament finden, in Matthäus 13. Ihr kennt diese Stelle.
Matthäus 13, 45, 46. Unser Herr sagt da: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Dieses Gleichnis wird oft falsch verstanden, in der Hinsicht, dass der Herr Jesus die Perle ist und wir sind der Kaufmann und wir müssen jetzt alles verkaufen, bis wir die kostbare Perle gekauft haben. Aber den Herrn Jesus kann man nicht kaufen, ja. Es ist andersrum. Andersrum wird ein Schuh draus. Die kostbare Perle ist die Gemeinde. Und er ist der Kaufmann, der alles verkaufte, der hinging, der vom Himmel kam und alles dran gab, um die kostbare Perle zu erwerben, die Gemeinde.